Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 15:30. Grüße gehen raus an all diejenigen, die noch die Sommerferien genießen und es sich gut gehen lassen am Strand oder der Beachbar, wo auch immer. Wir sind heute für euch mal wieder da. Kleiner Zusammenschnitt von der zweiten Liga, die am Wochenende gestartet ist. Und ich freue mich auch heute wieder, Fabi und Sören an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Fabi, glaube ich, aus Österreich zugeschaltet heute. Grüß dich.
Ja, grüß Gott zusammen aus dem Zillertal, sozusagen im Landesakzentdialekt versucht. Aber uns geht's sehr gut, wir sind im Urlaub. Trotzdem nehme ich mir natürlich die Zeit, um über Fußball zu sprechen.
Das ist sehr schön. Und Grüße gehen natürlich auch raus in den hohen Norden. Grüß dich, Sören. Hallo.
Hallo zusammen.
Das ehrt uns natürlich, dass Fabi auch uns unterstützt jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind ja bisher eigentlich relativ gut durch den Sommer gekommen, sowohl mit der Frauen-Europameisterschaft als auch mit der Club-WM. Aber jetzt hat ja auch die zweite Liga wieder begonnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat schon ein bisschen gekribbelt so unter der Woche. Ich habe mich wirklich richtig darauf gefreut, dass mal wieder richtig Fußball angesagt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, gerade im Hinblick auf den VfL Bochum, Sören.
Ja, wenn man nur über den VfL Bochum spricht, dann hat es noch nicht so gekribbelt, aber ich schließe mich da an, so am Donnerstag und dann natürlich mit Blick auf Freitagabend, da wurde man schon ein bisschen nervös, beziehungsweise hat sich gefreut. Ich meine, das ist ja das, worauf wir uns alle freuen, wenn die Saison losgeht. Gefühlt weiß natürlich noch keiner, wo er steht, aber ich glaube, der Auftakt, Schalke Hertha vor, ich glaube, über 60.000 ausverkaufte Arena, Stimmung ja wahnsinnig gut und spätestens nach dem Spiel oder pünktlich zum Anstoß ist man auch so wirklich in der neuen Saison angekommen.
Und wenn die zweite Liga startet, Fabi, heißt es ja auch nicht mehr lange warten und die Bundesliga beginnt wieder. Ich denke, die 2,5, 3 Wochen wirst du auch noch ausharren können, bis die Bayern wieder starten.
Das stimmt. Bei mir ist es tatsächlich im Moment noch relativ ruhig und entspannt. Also ich habe jetzt, für mich sozusagen ist nach wie vor Sommerpause. Ich verfolge das natürlich alles sehr aufmerksam, habe Freitagabend natürlich auch die Eröffnung geguckt. Aber bei mir ist noch, wie soll ich sagen, es könnte oder es wird irgendwann dann wahrscheinlich so rund um den 16. August wird es dann wieder anfangen, den Schalter umzulegen und das Kribbeln im Bauch zu bekommen. Aber im Moment geht's eigentlich noch.
Okay, was haben wir heute mit euch vor? Wir wollen natürlich auf den ersten Spieltag der zweiten Liga blicken. Ich denke, da haben wir beide, Sören, ein bisschen mehr geschaut als der Fabi, Sören. Aber dafür wird der Fabi mit Sicherheit bei dem ein oder anderen Transfer uns dann noch zur Seite springen und seine Meinung kundtun. Und dann beenden wir die Folge heute auch relativ zeitnah. Fabi hat ja Urlaub, deswegen wollen wir ihm da keine kostbare Zeit irgendwie stehlen. Bevor es da noch Streit mit seinen Mädels gibt. Und dann denke ich mal, werden wir uns dann nochmal im Hintergrund zusammenschalten und überlegen, wann wir dann unsere Bundesliga-Saisonvorschau starten. Unterteilt in zwei Teile dann wahrscheinlich. Und dass wir dann pünktlich zum Ende des Monats dann auch euch die Bundesliga-Vorschau zur kommenden Saison dann präsentieren können. Aber Sören, du hast den Freitagabend schon angesprochen. Saisonauftakt, zweite Liga, der FC Schalke hatte den vermeintlichen absoluten Top-Favoriten auf den Aufstieg Hertha BSC zu Gast. Und ich muss sagen, ich war sehr angetan von der Leistung der Schalker, die am Ende auch 2-1 hochverdient gewonnen haben.
Ja, absolut. Also das, das muss man wirklich sagen. An dem Abend war der FC Schalke, ich glaube, ja, 80 Minuten die klar bessere Mannschaft. Ja, super in das Spiel auch gekommen, haben direkt die Intensität angenommen, waren nicht nervös, waren in den Zweikämpfen richtig da, natürlich dann auch wahrscheinlich top eingestellt vom neuen Trainer, aber es hat mir auch sehr gut gefallen und gerade auch was die Neuzugänge betrifft bei Schalke, da hatte man jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck, dass sie neu sind, sondern dass sie ja das einfach angenommen haben und es sind die Basics. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn du auf Schalke ja, in die Saison startest, sind die Basics, die stimmen müssen, dann sind die Fans auch da, Zweikampfstärke, Laufbereitschaft, gerade was Elfausi abgerissen hat, der ist ja aus Aachen gekommen, der Neuzugang von Schalke, laufstärkster Spieler, glaube ich, mit Schallenberg zusammen, also die Doppel-6 war schon, ja, war auf jeden Fall da, pünktlich zum Start, und das war, glaube ich, 80 Minuten lang, klar, irgendwann zahlst du dann auch so ein bisschen die Kosten für die hohe Bereitschaft, war das ein super Auftritt von Schalke 04.
Und ich glaube, Fabi, die Handschrift konnte man von der ersten Minute an, von dem ersten Zweikampf, von der ersten Grätsche, glaube ich, ziemlich gut deuten. Und so nimmst du natürlich auch sofort das Publikum mit, was dir natürlich auch nochmal einen ordentlichen Push gegeben hat, ne?
Ja, also ich muss jetzt hier mal ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, weil für mich war, glaube ich, so bewusst, zweite Liga einschalten und zweite Liga Fußball bekommen, war in dem Sinne für mich so eine gewisse Offenbarung, weil ich schon auch gemerkt habe, dass das Niveau in der zweiten Liga schon nochmal deutlich unter dem liegt, was man über den Sommer hinweg bei einer Club-WM oder auch in der Bundesliga erwarten kann. Was dann bei den Schalkern für mich dazu kam, ist, ich glaube, Schalke hat angefangen, zweite Liga-Fußball zu spielen, den du spielen musst, um möglichst erfolgreich in dieser Liga zu sein. Und in der zweiten Bundesliga oder zweiten Liga geht es nicht darum, schön Fußball zu spielen. Das hat man auch gemerkt. Also ich meine, relativ wenig Ballbesitz, eine unfassbar hohe Fehlerquote auch im Spielaufbau, beim Passspiel. Übrigens kann ich nur empfehlen, guckt mal die Statistiken zu den Spielern, Passquote bei den Schalkern von nur 68%. Das ist schon schlecht im eigentlichen Verhältnis, wenn man überlegt, okay, schaust du ein Erstligaspiel an, vielleicht auch von der Technik her, vom Spielaufbau, von der Spielattraktivität. Also es war jetzt kein gutes Fußballspiel. Also den Wind nehme ich euch beiden gern mal richtig aus den
Um
Segeln.
Gottes Willen, nein. Also darauf wollten wir gar nicht hinaus, hör mal, glaube ich, Fabi.
Aber am Ende war es natürlich irgendwo ein verdienter Sieg. Ehrlicherweise glaube ich auch für meine oder zumindest meine Erwartungen von Hertha-Seite aus überhaupt nicht erfüllt. Da hätte ich mir weitaus mehr erwartet, um ehrlich zu sein, weil eigentlich auch eine gewisse Qualität, zumindest für die zweite Liga in dem Kader steckt, die eigentlich mehr hergeben muss. Alles in allem würde ich aber sagen, es war der erste Spieltag und wenn man sich die anderen Ergebnisse anschaut, dann weiß man, okay, auch dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder eine zweite Liga werden, wo sich ganz viele Mannschaften um viele, viele Dinge betteln werden. Entweder geht es um den Ausstieg oder die goldene Ananas und es sei wahrscheinlich eins ganz, ganz sicher und dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog, dass es eine ganz, ganz enge Kiste wird und ich jetzt nicht den haushohen Favoriten am ersten Spieltag gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, okay, der wird durchmarschieren.
Du hast es schon vorweggenommen. Ich glaube aber, man kann sagen, die Hertha wusste ja, was sie bei dem Spiel erwarten wird. Und die nächsten 33 Spiele wird die Hertha auch, glaube ich, bei jedem Spiel der absolute Favorit sein. Also gerade was die Intensität angeht und ja, gerade mit den Zweikämpfen und Laufbereitschaft und so, da wird die Hertha sich dann auch noch die nächsten Spiele enorm strecken müssen, weil es nur der erste Spieltag, aber schon mal so ein Fingerzeig, was sie dann die nächsten Monate erwarten wird, glaube ich, ne? Als Favorit, wenn sie dann aufsteigen wollen. Fabi, ganz am Anfang jetzt
Ganz
noch
kurz, ja.
ganz kurz, deine Favoriten für den Aufstieg, jetzt wo wir den ersten Spieltag haben.
Es gibt keinen, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich kann dir jetzt noch keinen sagen. Gib mir mal noch 3, 4 Wochen. Grundsätzlich würde ich sagen, mein Geheimfavorit tatsächlich so nach dem ersten Spieltag wäre wahrscheinlich Darmstadt, würde ich mit oben reinnehmen. Und ich würde vielleicht sogar Hannover 96 als eine Mannschaft mit reinnehmen, die durchaus überraschen kann. Oder
Okay.
bin ich da weit weg von euren Einschätzungen?
Also nach dem, was wir, glaube ich, jetzt gestern fußballerisch gesehen haben sollen, Hannover hätte ich jetzt auch wahrscheinlich mit reingenommen, gerade auch mit Christian Tietz halt auch, hat ja letzte Saison schon einen schönen Fußball spielen lassen in Magdeburg, jetzt noch ein besseres Spielermaterial bekommen. Ja, und dann hast du natürlich die typischen Absteiger mit Kiel und Bochum und eigentlich auch die Fortuna, die es ja richtig stark aufgestellt hat und die es ja auch ja, ziemlich offensiv gesagt hat, wir wollen auf jeden Fall hoch. Daniel Thun hatte ja vor dem Spiel noch gesagt, das wird die letzte Saison mit mir in der zweiten Liga. Das kann man dann auch in sämtliche Richtungen interpretieren, nach dem Motto, entweder steigen wir auf oder ich bin weg. Ne? Lassen wir uns da auch mal überraschen. Aber Sören, wir können ja sonst mal mit dem Samstagnachmittag weitermachen, wo du dich wahrscheinlich zumindest erstmal drauf gefreut hattest.
Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise die Freude ist ja dann auch relativ schnell wieder vergangen. In Vorbereitung war ja jetzt auch nicht so, dass man sich unbedingt auf den Saisonstart hätte freuen müssen. Ja, 4:1 verliert der VfL in Darmstadt. Früh in Rückstand geraten, nach 5 Minuten. dann ausgeglichen, aber ich glaube, über das gesamte Spiel, und ich glaube, wenn man das so zusammenfasst, das ist auch besser, war Darmstadt die präsentere Mannschaft. Der VfL hatte enorme Probleme, den Ball nach vorne zu bringen. Die Systemfrage ist ja immer eine Frage, die in Bochum heiß diskutiert wird. Dreierkette mit Ball, muss ich sagen, hat gegen Darmstadt überhaupt nicht funktioniert, weil man sich kaum Chancen herausgespielt hat, weil das Mittel, gerade auch das Mittelfeld, glaube ich, ja, nicht in der Lage war, kreative Lösungen zu finden. Wenn man über die Gegentore spricht, es waren, glaube ich, zwei nach Standards oder drei. Ich glaube sogar zwei. Und da ist das natürlich das System völlig uninteressant. Da hat man es einfach nicht gut verteidigt. Da war Darmstadt ja, we wesentlich galliger, auch in den Zweikämpfen, in den zweiten Bällen. Und das ist die zweite Liga. Und da war der VfL nicht da. Man hat es noch nicht so angenommen, dass es eben auch darum geht, um die Intensität, um die Bereitschaft, auch eklige Zweikämpfe zu führen. Und dann gehst du 4-1 unter. Man muss es wirklich so sagen. Alles in allem von der Leistung her kein guter Auftritt. Und jetzt muss man schon schauen, weil der Kader wird sich ja wahrscheinlich nicht großartig verändern. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Abgang, aber gerade so, was das Herzstück betrifft, das Mittelfeld, ja, da ist Luft nach oben. Und wenn du es so durchziehen willst mit der Dreierkette, dann muss auf jeden Fall eine Besserung her. Und jetzt ist der Fokus natürlich auf das Elversberg-Heimspiel, wo natürlich dann auch schon ein bisschen Druck drauf ist, das muss man so sagen, weil ich glaube, mit zwei Niederlagen willst du nicht unbedingt in die Saison starten?
Das stimmt. Ja, ein anderer Absteiger kassierte auch seine erste Niederlage, 2-1 Auswärtsniederlage beim FC Paderborn. War eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Die Kieler mit dem Siegtreffer dann in den 99, Paderborn mit dem Siegtreffer der 99. 2-1 Auswärtssieg. Der KSC gewinnt auch 3-2 gegen Münster zu Hause, gibt da zwischenzeitlich eine 2-0 Führung her. Teilweise dann noch in Unterzahl gespielt. Und ja, dann hat man noch das Topspiel am Samstagabend. Fabi, konntest du das denn verfolgen auch?
Ein bisschen, ja,
Ja.
tatsächlich.
Wie war dein Eindruck?
Also mein Eindruck war, dass es auf jeden Fall wahrscheinlich an dem Spieltag, wahrscheinlich auch aufgrund des Spielverlaufs etc., mit das beste Spiel war, glaube ich. In dem Sinne, ich glaube, die Fortuna hat sich ein bisschen beschwert über die Schiedsrichterleistung, um es mal so auszudrücken, beziehungsweise die gelb-rote Karte, die dann natürlich offensichtlich für mich irgendwo so ein Stück weit der Wendepunkt der Partie war, ob man da gelb-rot geben muss. Ganz ehrlich, Jungs, ich glaube, nein. Bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte man schon geben können. Auf der anderen Seite kann man auch die zweite gelbe Karte, glaube ich, irgendwo ja geben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also man kann, aber man muss nicht unbedingt, oder?
Ich mache mal zuerst hören. Also es hatte sich ja davor schon eigentlich angedeutet mit zunehmender Spielzeit, dass die Karten relativ locker saßen und teilweise auch ja, bei vielen einfachen Zweikämpfen und Foulspielen schon gezogen worden sind. Und Daniel Thun hat ja dann hinterher seiner Mannschaft auch dann noch so einen kleinen Vorwurf gemacht. Man hätte sich darauf einstellen müssen, nachdem man gesehen hat, wie der Schiedsrichter mit den gelben Karten um sich wirft. In der Regel eigentlich keine gelbe Karte. Aber gut, da ist
Ja,
natürlich unglücklich gelaufen, ne?
ich sage ja, also wie gesagt, man kann, also ich glaube, er zupft ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, die zweite gelbe Karte, ja, der Zupfer von hinten, er geht zu Boden. Sind wir wieder beim Thema Fußball.
Ja, kann auch weiterlaufen.
Genau. Gut, dann kriegt er die gelb-rote Karte, dann kriegst du auch noch vor dem Halbzeitpfiff oder den Ausgleich. Spielst auswärts und eigentlich wird dir die komplette Euphorie irgendwo ein Stück weiter genommen, weil bis dahin fand ich schon, dass die Fortuna durchaus reifer war, für mich auch die bessere Spielanlage hat. Was aber dann der große Vorwurf ist an die Fortuna, auch mit einem Mann weniger, bei einem Aufsteiger, darfst du dich nicht 5-1 abschießen lassen. Also das darf nicht passieren, aber wie gesagt, da kam wieder typisch Fortuna so viel zusammen. Du kriegst die gelb-rote Karte, du kriegst den Ausgleich vor der Halbzeit, du kriegst nach der Halbzeit den Elfmeter
Den man auch nicht
und
geben muss, Sören.
den man auch.
Ja. Ja.
Genau, und dann ist das Ding durch, aber dann darfst du dich auch nicht 5-1 abschießen lassen. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, oder?
Ja, phasenweise teilweise ja dann in der zweiten Halbzeit Arminia richtiges Powerplay um den 16er der Fortuna dann auch gespielt, ne? Sondern
Ja,
haben
also
die.
da war fast ja eine Rollenverteilung, hätte man meinen können. Die Fortuna agiert als Aufsteiger, aber klar, dann hast Bielefeld, ist dann auch noch, glaube ich, ein recht cooles Stadion, wenn dann die Fans oder wenn die volle Hütte dann Samstagabend auch noch richtig dahinter steht, dann wird es schwierig, aber wie gesagt, am Ende 5-1 ist schon, des Guten zu viel.
Also ein Klaus Allofs auch einen ziemlich dicken Hals gehabt hinterher, den Elfmeter.
Ja, ich glaube, wenn du es dir ganz einfach machen willst, auch als Fortuna Düsseldorf oder als ein Verantwortlicher, dann nimmst du zwei Zehen und sagst, deshalb haben wir verloren, das ist die gelb-rote Karte und das ist der Elfmeter. So kannst du es auf jeden Fall machen, aber ich glaube schon, oder das hoffe ich zumindest, dass auch Dani Thun auch in das Spiel geht. Und ich glaube schon, dass man, weil jetzt ja auch gesagt, auch nach der gelb-roten Karte, so auch vielleicht nach einem 2-1-Rückstand kannst du schon auch anders auftreten. Und manchmal ist es ja auch so, dass du gerade mit einem Mann weniger auswärts, so, da sind alle gegen dich, dann hast du vielleicht doch nochmal die Einstellung, das Ding rumzureißen. Aber so darfst du dich sicherlich nicht abschießen lassen, das stimmt schon. Aber es ist einfach vieles zusammengekommen. Man muss vielleicht dann einfach auch sagen, dass die Fortuna so ein bisschen auf das Bielefeld-Niveau runtergezogen wurde. Wenn du dann auf der Alm spielst an so einem Tag, dann ja, dann kann es einfach auch mal schon mal passieren. Aber auch da jetzt das Heimspiel, was kommt, ich glaube Hannover, ne, das wird jetzt auch schon mal vielleicht so ein richtiger Beweis sein, wo man jetzt auch steht.
Gut, dann zweimal schläfrig, zwei Standardsituationen, zwei Eckball-Gegentore noch kassiert, ne? Kommt dann viel zusammen, ne? Hat dann nichts mit Unterzahl zu tun im eigenen 5-Meter-Raum, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, du hast Hannover 96 angesprochen, Sören. Eigentlich vom Spielerischen her, vom Wochenende, mit den souveränsten Auftritt abgeliefert, die Mannschaft von Christian Tietz.
Ja, verdienter 1-0-Sieg gegen Kaiserslautern, die ja auch Ambitionen haben. Das haben sie auch relativ offen vor der Saison gesagt. Also spielerisch, wenn man das, glaube ich, so nimmt. Ich glaube, wir beide waren uns da ja auch schon einig nach dem Spiel. Spielerisch schon die Mannschaft, die ja so mit den am weitesten Eindruck vermittelt hat. Christian Titz steht einfach für Offensivfußball. Und das hat schon Spaß gemacht zuzugucken. Und ich glaube schon, dass wir uns gerade dann auch auf die nächsten Spiele von Hannover 96 freuen können.
Ja, hätte auch deutlich höher ausfallen können, eigentlich Lautern offensiv ohne Ragnar Ache sehr harmlos gewesen. Aber gut. Ja, der FC Magdeburg verliert überraschend in Unterzahl mit 1-0 gegen Braunschweig.
In Überzahl meinst du?
In Überzahl, genau. Braunschweig gewinnt in Unterzahl in Magdeburg mit 1-0, mit einem richtig schönen Distanztreffer. Und ja, wenn man noch dann sieht, dass letztes Jahr nur zwei Auswärtssiege bei den Braunschweigern auf dem Konto standen. Schon gut gestartet jetzt in die Saison. Defensiv gut gestanden. Magdeburg, ja, auch einige Abgänge zu verkraften gehabt. Bleibt abzuwarten, wie die jetzt die Saison weiter bestreiten werden. Hat ja auch einiges getan. Und dann haben wir noch Greuther Fürth. Die haben zu Hause 3-2 gewonnen. Am Ende auch eigentlich nicht die bessere Mannschaft gewesen. Schon ein glücklicher Sieg. Die Dresdner eigentlich, wenn man die Statistiken auch mal sich anschaut, klar bessere Team, sowohl Torschüsse, Ballbesitz. Ja, aber durch individuelle Fehler führt immer wieder mit ins Spiel reingeholt. Wäre eigentlich auch ein Unentschieden für die Dresdner drin gewesen. Das war schon der erste Spieltag der zweiten Liga.
Aber ist euch auch aufgefallen in den Spielen oder auch was so das System angeht, also die meisten Teams, ich habe jetzt gerade auch mal eben noch mal so alle Aufstellungen so ein bisschen durchgeguckt, drei, vier Mannschaften mit einer Viererkette, aber die meisten Teams haben wirklich auch, gerade was dann natürlich mit Ball betrifft, in einer Dreierkette gespielt. Also das scheint auch, glaube ich, diese Saison so ein bisschen ja, sich was getan zu haben, dass die meisten Teams wirklich auf die Dreierkette setzen im Offensivspiel.
Ich weiß nicht, unter welcher Aufstellung Fabi früher immer gerne gespielt hat. Also ich war noch nie wirklich ein großer Fan von der Viererkette. Ich fand eigentlich die Dreierkette immer ziemlich cool.
Echt? Also ich fand immer klassisch Viererkette fand ich immer angenehmer zu spielen. Also wenn ich selbst auf dem Feld stand.
Okay. Ich kann jetzt nur aus meiner Sicht, ich habe da meistens ja im Zentrum gespielt und hatte dann die beiden Innenverteidiger neben mir. Von daher konntest du da dann eigentlich
Wobei,
noch relativ gut coachen.
muss aber auch sagen, dass ich während zum Beispiel meiner gesamten Jugendzeit war ich nie bei einer Mannschaft, die oder sagen wir mal so, ich war häufig in der Mannschaft, die eher gegen den Abstieg gespielt hat, als vorne mit dabei war. Also da war mir eine Viererkette dann doch meistens immer lieber.
Ja, ich finde das halt dann mit den Fünfern im Mittelfeld, die beiden Schienenspieler dann außen, finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache, wenn du da wirklich richtige Granaten halt auch hast, ne? Aber das haben halt viele Mannschaften jetzt nicht unbedingt so, ne? Gut, seit der letzten Folge ist viel passiert, Fabi. Transfermarkt. Die
Ja,
Bayern
und
waren sehr, sehr
ach so,
tätig.
die Bayern.
Oder wollt ihr das andersweitig machen?
Können wir gerne machen. Ich war nur heute tatsächlich ehrlicherweise ein bisschen angepisst und das trübt auch, Entschuldigung für den Ausdruck, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Oder sagen wir mal so, ich war nicht sehr erfreut, als ich heute angefangen habe, auch so ein bisschen die Transfer-News zu lesen, weil ich schon ein bisschen die Sorge habe, was hier mit unserer Bundesliga passiert, um ehrlich zu sein. Als ich dann gelesen habe, dass ein Enzo Milo jetzt für knapp 30 Millionen in die Wüste abhaut. Boah, Jungs, ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich so die Mannschaften gucke, hier so auch VfB, was da jetzt, und da lassen wir mal diesen Woltemade-Quatsch komplett außen vor. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt im Sommer im Moment nicht wirklich nachrüsten, aufrüsten und unbedingt vieles dafür tun, dass die Bundesliga besser wird von der Qualität, sondern ich habe eher die Befürchtung, dass wir im Moment zumindest vom Gefühl her sehr, sehr viel Qualität abgeben und sehr wenig bisher auf der Zugangsseite dafür sorgt, dass es ein gewisses Gleichgewicht auch irgendwo erreicht. Und das ist so mein Takeaway von den letzten paar Wochen Transfermarkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber...
Wir hatten ja die letzten Wochen schon drüber gesprochen, Fabi. Also ich glaube, dass das Verfolgerfeld nach den Bayern, die spielen ja dann in ihrer eigenen Liga wieder eigentlich, wenn es eine normale Saison wird, werden es wahrscheinlich wieder die, keine Ahnung, 10, 15 Punkte Vorsprung sein. Aber danach hast du eine Handvoll Mannschaften wahrscheinlich, die, ja, wo die Tagesform dann am Ende der Saison entscheidend sein wird, ne? Oder von Spieltag zu Spieltag entscheidend sein wird.
Ich weiß es nicht. Also wenn wir, wie gesagt, wenn wir jetzt beim FC Bayern sind, glaube ich, es ist natürlich auch schwierig im Moment, weil viele, jetzt geht ja gerade die Diskussion um, der FC Bayern bekommt nicht mehr jeden Spieler, den er haben will, auch aus der Bundesliga. Ich glaube, das muss man schon massiv einschränken. Ich glaube, da hat das, was ich gerade eben angesprochen habe, es gibt nicht mehr so viele Spieler, die für den FC Bayern interessant sind und aus der Bundesliga kommen. Das ist für mich Fakt. Und diesen Sommer gab es genau gesagt einen, der sich dann für den FC Liverpool entschieden hat, und zwar auch genau unter diesen Gesichtspunkten, dass man sagt, hey, auch ich als wahrscheinlich Anfang 20-Jähriger, Karriere vor mir, du kannst Premier League spielen, kriegst dort auch deine 20 bis 25 Millionen, spielst in der besten Liga der Welt, hast die bestmöglichen Chancen, alles zu gewinnen. Oder soll ich dann in der Bundesliga bleiben, wo ich im Zweifel mit dem FC Bayern 5 Jahre in Folge Meister werde? Hm. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, verstehe ich.
Wie sexy ist sowas? Hm. Und da gibt es mittlerweile einfach mehr Spieler, wo man auch sagen muss, dass es vielleicht auch eine andere Generation ist, die andere Dinge eben auch wertschätzt. Ich meine, wenn der FC Barcelona ruft, dir eine bestimmte Summe X über 5, 6 Jahre bietet, ich meine, wer würde es nicht tun? Schönes Klima, schöne Stadt, schönes Leben, und es sind viele Faktoren, die damit reinspielen, und trotzdem muss der FC Bayern versuchen, möglichst auf dem Transfermarkt mit den Großen mitzuhalten, und dann kommst du am Ende bei dem Luis Diaz raus, der dann wiederum, und das ärgert mich auch ein bisschen, in den deutschen Medien wirklich viel zu schlecht wegkommt, und ich zum allerersten Mal in meinem Leben, und da könnt ihr beide mich jetzt auch aufklären, dass wir bei einem Transfer über einen Wiederverkaufswert sprechen. War das jemals schon irgendwann Thema bei irgendeinem Transfer, den wir in der Bundesliga getätigt haben? Also ich meine jetzt nicht nur der FC Bayern, sondern ich verstehe das nicht. Also auf der einen Seite verlieren wir so viel Qualität, und das, was wir dann dazu bekommen, wirklich an Potenzial, an Star-Potenzial, wird bei uns dann kategorisch schmuck gemacht. Mhm. Und da würde mich mal eure Meinung zu interessieren.
Sven, du kannst gerne anfangen, dann mache ich danach.
Ja, gerne. Also das ist, glaube ich, auch mittlerweile das Unwort der letzten Monate geworden. Kaderwertmanagement, ja, da geht es ja immer darum, dann junge Spieler zu holen und die dann für Millionen wieder zu verkaufen. Ich sehe das ähnlich. Also ich finde es auch, wenn wir über Luis Diaz sprechen, dann holst du in erster Linie absolute Qualität in die Bundesliga, und im Optimalfall spielt er auch 3, 4, 5 Jahre in München, und das wäre auch gut für die Bundesliga, glaube ich. Und dann ist es ist absolut egal, ob du ihn dann überhaupt noch verkaufen willst, ob er die Karriere beendet. Aber bei so einem Kaliber, glaube ich, brauchst du nicht darüber nachdenken, ob du jetzt nochmal jemanden für, ja, er ist für 70 Millionen gekommen, vielleicht für 80 Millionen verkaufst. Also das ist völliger Quatsch.
Also ich möchte da vielleicht noch eine Sache auch dazu sagen. Also auf der einen Seite sehe ich gerade, wie man braucht ja nur einmal durch diesen Transferticker scrollen, ein Spieler nach dem anderen in die Premier League wechselt.
Ja.
Und am Ende des Tages haben wir einen Stammspieler vom FC Liverpool verpflichtet für die linke Seite. Das ist dann schon ein bisschen balsam und dann muss ich eben auch mal die Vereinsbrille abnehmen und sagen, okay, dann gerne einen Harry Kane, einen Luis Diaz, einen Jamal Musiala weiterhin in der Bundesliga. Und die Konsequenz daraus ist, dass du denen Jungs halt unverschämt viel Geld zahlen musst, dass die eben auch sagen, okay, dann freunde ich mich mit diesem Wettbewerb Bundesliga an und gehe vielleicht dieses Wagnis ein, dass ich aus oder von einem Top-Club aus England weggehe und vielleicht nur eine minimale Chance habe, vielleicht die Champions League zu gewinnen. Und das ist das, wo ich schon sage, manchmal würde ich mir schon auch wünschen, bei uns in der Bundesliga, dass sich dann auch mal die Berichterstattung ein bisschen neutraler zeigt, anstatt drüber zu schreiben, dass er mit 28 Jahren eigentlich schon mehr oder weniger das Ende seiner Karriere erreicht hat. Das ist doch totaler Blödsinn.
Aber ganz kurz noch, Tobi, aber vielleicht, was
Ja.
man auch sagen muss oder wo man auch aufpassen muss, ist einfach, dass wir jetzt die Bundesliga auch nicht hier zur Entwicklungsliga runterschreiben oder auch generell dorthin entwickeln. Ich habe auch den Eindruck, bei einigen Managern ist es mittlerweile eher wichtig, für wie viel Geld man Spieler verkauft, was für einen Plus man gemacht
Absolut.
hat. Anstatt wirklich Titel zu gewinnen. Und da muss man Frankfurt nehmen und Marcus Krösche. Ich glaube, der wird im Prinzip auch nur dafür definiert, dass er Spieler verkauft. In Leipzig ist es ähnlich. Also es wird gar nicht mehr der Anspruch irgendwie, okay, vielleicht Titel gewinnen, vielleicht DFB-Pokal, vielleicht Champions League, sondern es wird immer nur die Bewertung rangezogen, okay, du hast den Spieler für 5 Millionen gekauft und hast ihn für 30 verkauft. Also ich glaube, da
Lass noch
müssen wir auch
mal.
ein bisschen aufpassen, ja.
Lassen wir mal den Tobi zu Wort kommen, weil da würde ich gerne auch, wenn es um dieses Thema geht, auch noch ein bisschen was reinstreuen. Tobi,
Ja, ich versuche das
schütte
jetzt
dein
ein.
Herz aus.
Nur, ich bin da ja relativ neutral aufgestellt. Also einmal zum Thema Bayern. Also sind wir uns, glaube ich, allen klar, dass die Bayern, seitdem wir Bayern-Fans sind, oder sind ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte, noch nie ein Verein war, die da wirklich viel drauf Wert gelegt haben, Spieler zu transferieren, um daraus dann Wiederverkaufswert zu machen, sondern eigentlich immer sich die Spieler geholt haben, um nach den möglichst großen Titeln zu streben. Und das ist dann auch ein Transfer wie Luis Diaz, der ist klar mit Zielblick Champions League geholt worden. Das zu dem Thema. Also da braucht man sich in der Presse, kann man sich seinen Teil denken. Manche Artikel lese ich schon gar nicht mehr. Und Sören hatte Markus Krösche angesprochen. Das sind dann auch die Ansprüche von anderen Vereinen. Ne? Ich meine, die stoßen sich seit Jahren gesund. Glückwunsch nach Frankfurt und nach Mainz und nach wohin auch immer. Ne? Aber das sind dann halt auch andere Ansprüche zum Teil. Und dann braucht sich aber auch keiner beschweren, wie zum Beispiel Leipzig. Wenn man überlegt, die letzten, lass es 4, 5 Jahre sein, die ganzen Spieler, die die Leipziger da verloren haben, wenn sie die mal konstant über 2, 3 Jahre noch zusammengehalten hätten, das wäre eine Bombenmannschaft. Ne? Also.
Also, wie gesagt, ich bin da voll bei dir, Tobi. Ich kann das nur doppelt unterstreichen und in Fett drucken. Aber auf der anderen Seite sage ich dir auch, guck dir an, Eintracht Frankfurt. Super, was die Jahr für Jahr für Transfererlöse generieren. Auf der anderen Seite spielst du halt, ich sag's jetzt mal so, leider Champions League nächstes Jahr. So, wenn du dann guckst, okay, ich gebe einen Hugo Ekitike ab, ich gebe einen Omar Marmoush ab. Und auf der anderen Seite habe ich einen Johnny Burkhardt.
Ich,
Nichts gegen
genau,
Johnny
ja,
Burkhardt,
richtig,
um
genau.
Gottes Willen. Aber am Ende des Tages würde ich schon auch mal sagen, Vertrag ist Vertrag. Jungs, ihr unterschreibt hier, ihr macht eine super Entwicklung, ein halbes Jahr, ein Jahr, wir spielen Champions League. Es wird dieses Jahr nicht gewechselt, es braucht auch keiner kommen. Es gibt die Summe XY, interessiert uns nicht, weil ich eigentlich auch ein Interesse daran habe, dass sich Eintracht Frankfurt nächstes Jahr wieder für die Champions League qualifiziert. Und genauso habe ich auch ein Interesse, dass wenn wir am Samstag Bundesliga einschalten und Eintracht Frankfurt von mir aus gegen Bayern München spielt und ich dann sage, oh, Moment mal, das sind zwei Mannschaften auf dem Feld, wo wirklich ja, eine gewisse Qualität wirklich auch nah beieinander liegt, zumindest in bestimmten Mannschaftsteilen, aber das ist ja gar nicht mehr der Fall. Und ich möchte jetzt nicht rüberkommen als derjenige, der die Bayern über alles hebt, ganz im Gegenteil. Aber im Worst Case, und das sind unsere Top-Vereine im Moment, Eintracht Frankfurt, das ist eine komplett andere Kragenweite, genauso auch Bayer Leverkusen, ganz schlimm, was da passiert. Ich weiß nicht, was bei Leverkusen passiert ist jetzt in den paar Monaten, aber für mich es ist vor 2 Jahren Leverkusen deutscher Meister geworden, jetzt wieder Vizemeister geworden und du hast Auflösungserscheinungen.
Und nach außen hin würde es so verkaufen, als ob es der richtige Schritt wäre, ne, für einen
Genau,
Neuanfang.
und dann bin ich nämlich genau an dem Punkt, wo ich sage, das geht mir so gegen den Strich und dann kommt der nächste 18-Jährige und der nächste 19-Jährige und der nächste 20-Jährige aus Frankfurt. Ja, mag sein, dass das Wahnsinnstalente sind und dass die vielleicht von mir aus, wenn sie ein gutes Jahr hinter sich haben, für X Millionen verkauft werden. Aber das kann doch nicht unser Anspruch als Bundesliga sein, dass wir irgendwann der Musik so weit hinterherlaufen, dass wir noch ein, vielleicht zwei Mannschaften haben, die du auch in der Champions League mitspielen lassen kannst. Wo du nicht gerade die Sorge haben musst, schick doch mal Frankfurt jetzt nach Barcelona oder Madrid. Da musst du ja Angst haben, dass die mit fünf, sechs Dingern nach Hause kommen.
Ja.
Genauso ist es dann auch, dann hast du Sporting Lissabon und Benfica Lissabon, die sind kein Deutsch schlechter mehr als eine Mannschaft aus Frankfurt. Und ich möchte jetzt nicht alles schlecht reden, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, so wie Sören eigentlich auch gesagt hat, Sören, super zusammengefasst, wir feiern uns dafür, dass wir den nächsten 70 Millionen Mann verkaufen. Ja, aber bitte gebt uns doch mal wieder irgendwas zurück oder gebt uns doch auch mal ein paar Spieler, wo man sich freut, wenn man ins Stadion geht. Weil im Moment, guckt ihr Werder Bremen zum Beispiel auch an. Ja, da
Und
muss ja Angst und Bange haben.
aus Fansicht, was ich immer wirklich schade finde, ich meine, Fabi, wir kommen aus einer Zeit, da waren die Spieler dann auch, du hast die Verträge angesprochen, da gab es solche Sachen gar nicht mit. Ich habe nur 3 Jahre Vertrag, ich wechsle trotzdem. Nein, da wurden die Verträge eingehalten. Du hast auch kaum in den Vereinen noch irgendwelche Identifikationsfiguren, die gehen ja auch immer mehr verloren. Du hast da mal die Spieler, die findest du cool, aber dann, ne, performen sie richtig gut und 2 Jahre, maximal 3 Jahre, wenn du Glück hast, ist das ja schon lange, sind sie wieder weg, ne?
Oder, was zum Beispiel auch so eine Sache ist, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, Tobi, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn dann, was ich ja auch ein großer Wunsch von mir wäre, also nicht nur der FC Bayern, sondern auch der ein oder andere Verein, leihen. Weil es sind so viele Spieler auf dem Markt gewesen, die du für ganz, ganz wenig Geld verhältnismäßig auch dir zumindest mal für ein Jahr in die Liga holen hättest können. Guck dir an, was beispielsweise, schlechtes Beispiel vielleicht, weil ich kein großer Fan davon bin, aber Galatasaray. Hatten letztes Jahr Osimhen
Ja.
für ein Jahr. Gut, jetzt haben sie den fest verpflichtet. Du hast einen Icardi. Du hättest jetzt auch hier Marcus Rashford.
Ciao,
Und
Felix.
João Felix. Das sind alles
Son.
Spieler, genau, wo du sagen kannst, hey, als Leverkusen, come on, der verdient 12, 14 Millionen im Jahr. Ich leihe mir den für ein Jahr aus. Was meinst du, wie geil das wäre, Tobi,
Ja.
Sören, wenn wir sagen würden, komm, wir schauen uns Leverkusen an und da springt Marcus Rashford und ein João Felix rum. Gucken wir uns mal an. Finde ich mega.
Oder geh hin, hol dir von Chelsea jetzt einen Kunku, leih den nochmal aus, ne? Zum
Ja.
Beispiel.
Aber
Ja,
gut, dann
gut,
sind wir uns da ja einig.
wir
Auf jeden Fall.
verlieren uns jetzt auch immer mehr in dem Thema, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, was wir in der Saisonprognose nochmal genauer unter die Lupe nehmen müssen, gerade auch mit Hinblick auf Borussia Dortmund unter anderem. So, pass auf, Sören, ich schmeiß dir mal ein paar Namen hin. Rückholaktion VfL Wolfsburg, ehemaliger Bekannter, früher Eintracht Frankfurt, Jesper Lindström, ein Jahr ausgeliehen von Neapel.
Ja, wenig Risiko. Ist jetzt kein Spieler, der uns nachhaltig in der Bundesliga bisher begeistert hat.
Okay, Fabi, TSG Hoffenheim, Ersatz für Anton Stach, der mal eben mit 24 Jahren dann in die zweite Liga zur Stoke City wechselt, langfristigen Vertrag unterschreibt, holt die TSG Wouter Bürger. Cooler Name. Müssen wir mal gucken, was dahinter steckt, ne?
Ja. Kann man jetzt nicht viel dazu sagen, glaube ich, aber am Ende des Tages vielversprechend, Potenzial vorhanden. Guck mal einfach mal. Aber ich kann dir nicht viel sagen, um ehrlich zu sein.
Aber als deutscher Nationalspieler dann den Sprung aus der Bundesliga dann in die zweite englische Liga zu machen, boah.
So, wenn wir gerade bei den.
Bitte?
Ja.
Aber ist Anton Stach nicht zu Leeds United gewechselt?
Anton Stach? Anton
Ja.
Stach?
Das ist, glaube ich, zu Leeds United in die Premier League, zu Daniel Farke.
Ach, sorry, von Stoke City kommt Wouter Bürger. So, dann habe ich das durcheinander geworfen. Entschuldigung, mein Fehler. Stimmt, Leeds, genau. Okay, dann kann man es ja doch verstehen, wenn es die erste Liga war. Mein Fehler, Entschuldigung. So, VfB Stuttgart, Schema anderes, Top-Talent von Real Madrid, Vertrag bis 2030, 3 Millionen Ablöse.
Ja, aber der muss man dazu sagen, der Vertrag ist so bescheiden aufgebaut, dass der VfB eigentlich nur in die Röhre gucken kann, sofern der ein gutes Jahr hinlegt. Also von daher wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber ja, das ist genau der Punkt, den ich gerade eben gesagt habe. Klar, kann spannend sein. Am Ende sitzt du aber am kürzeren
Ich
Hebel,
glaube,
würde ich
50%
sagen.
Weiterverkaufsbeteiligung, also glaube ich, haben
Ja,
die
und
immer dagegen
Matching
gesagt.
Right und whatever.
Alles
Also,
Mögliche, ne? Sören, HSV, Yusuf Paulsen.
ja, Erfahrung nach dem Abgang von David Selke, Transfer, den du auf jeden Fall machen kannst.
Und jetzt heute noch Fabi, Ranzhoff Königsdörfer, der ja zweiterfolgreichste Torschütze hinter Davy Selke, auch abgegeben worden. Auch etwas überraschend. HSV kassiert da, glaube ich, 6-7 Millionen waren da im Gespräch.
Ja, was soll ich dir dazu sagen? Das macht es nicht unbedingt einfacher für den HSV. Kann nur hoffen, dass man durch hoffentlich einer geschickten Laie oder irgendwoher aus der zweiten Liga sich vielleicht versucht, adäquat zu verstärken. Aber es wird schwierig werden, ja.
Ja, und eigentlich die Mannschaft, die dieses Jahr am ja, meisten transferiert hat schon, der SC Freiburg, hat jetzt noch Igor Matanovic von den Frankfurtern geholt. Finde ich sehr interessant. 6 bis 7 Millionen Ablöse, langfristigen Vertrag unterschrieben. Hat ja vor 2 Jahren schon mal in Karlsruhe sein Potenzial angedeutet. Jetzt letztes Jahr in Frankfurt wenig Spielzeit bekommen. Glaube ich, könnte sehr gut funktionieren. Stellen sich die Freiburger, glaube ich, auch ziemlich breit auf, was die Kadertiefe angeht. Ja. Kann man, glaube ich, so festhalten. Interessant wird dann, wer jetzt dann langsam auf der Abgangsseite bei den Freiburgern zum Vorschein kommt. Gregoritsch ist da, glaube ich, so ein Verkaufskandidat unter anderem. Ja, das wären so die Transfers. Son verlässt die Premier League, Fabi.
Ja, ich glaube, das ist so ein Transfer, den man durchaus verstehen kann, nach so vielen Jahren dann die Möglichkeit zu nutzen, sich an einem wunderbaren Ort der Welt in Sachen Fußballrente so langsam aber sicher zu verabschieden. Von daher, ja, ein schöner Transfer, glaube ich. Ging auch Hand in Hand und ziemlich harmonisch, oder?
Ja, nach 10 Jahren, glaube ich, ne, kann man das auch vom Verein verlangen, dass das relativ ohne Probleme über die Bühne geht. Sören, Palinja, fix Laie nach Tottenham.
Ja, ich find's für Tottenham super. Ich glaube, dass er auch mit der Art und Weise, wie der Fußball gespielt hat, wird perfekt hinpasst. Hat es in Fulham schon bewiesen. Ja, und im Prinzip muss man sagen, dass es den Bayern dann auch in diesem Sommer dann nicht gelungen ist, Palinja ja komplett zu verkaufen. Das ist wieder nur eine Laie in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob die Kaufoption gezogen wird. Also von daher glaube ich für die Bayern eher ein schlechter Deal, auch wenn sie das Gehalt einsparen.
Insgesamt nur 17 Bundesligaspiele, 11 Mal eingewechselt davon. Fabi, letzten Transfers allgemeiner wollte ich gerade noch darauf zu sprechen kommen, was die Transfers der Bayern angeht. Eigentlich die letzten nie wirklich von Erfolg gekrönt. Wir können die Liste anfangen. Palinja, Gravenberch, Tell, Manet, war schon einiges, was die letzten Jahre da an Budget eigentlich rausgehauen wurde und Transfers, die nicht eingeschlagen sind.
Ja, das ist jetzt natürlich auch ein Beispiel, da wird es ganz schwierig, entsprechend, wie soll man sagen, gegen zu
Argument, ja.
argumentieren. Am Ende des Tages, ja, das ist ein absolutes Millionengrab und geht wahrscheinlich als einer der schlechtesten Transfers ever durch. Von daher, ja, was soll ich dir dazu
Kann nur
sagen?
besser werden
Trotzdem,
wahrscheinlich, ne?
es kann nur besser werden, am Ende. Schwierig.
Schwierig. Aber wird ja noch interessant sein, die nächsten Wochen. Ich schaue dann nach Leverkusen, nach Dortmund. Da will man ja wohl auch noch das eine oder andere machen. Ich denke, da wird uns auch der ein oder andere Verein auch noch überraschen, was sie da auf dem Transfermarkt tätigen werden. Und ja, was habt ihr noch so auf dem Herzen?
Ich habe meins eben ausgeschüttet,
Hast du denn schon ausgeschüttet? War mal wieder nötig, sagst du?
Ja.
Sören, bei dir noch irgendwas? Vielleicht?
Ja, ich muss sagen, nachdem ich jetzt am Wochenende die zweite Liga intensiv verfolgt habe, vor allen Dingen also ich habe viele Einzelspiele geguckt, freue ich mich schon auf die kommende Woche. Das ist ja auch das ein oder andere Topspiel und auch in Liga 2. Also das macht auf jeden Fall Freude und es ist einfach ja super, dass es wieder losgeht.
Sehr schön, das sind doch schöne Worte zum Abschluss. Dann, wie gesagt, wir sprechen nochmal, wann wir die nächste Folge dann rausbringen. Und ja, Fabi, dir noch einen schönen Urlaub. Sind ja noch fast 2 Wochen, die du vor dir hast, ne? Glaube ich. Fabi ist schon auf dem Weg zum Schwimmbad. Und ja, gut, Sören, dann verabschiede ich mich von dir. Macht's gut. Schöne Zeit noch.
Ja,
Wir hören uns.
schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin mal. Ciao, ciao.
Tschüss.